Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer herzlich willkommen. Es war als gerecht gedacht, das Klimapaket der Bundesregierung. Doch jetzt besagt eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, dieses Klimapaket ist sozial ungerecht. Mehr dazu gleich. Heute Morgen erhob im Deutschlandfunk Susanne Fries von Miserior schwere Vorwürfe gegen die deutsche Muttergesellschaft des TÜV Süd wegen des Dammbruchs im brasilianischen Brumadinho mit über 250 Toten vergangenen Januar. Und auch wir blicken nach Brasilien. Hier in dieser Sendung hören Sie gleich den brasilianischen Erzbischof Roque Paloski, der derzeit bei der Amazonas-Synode in Rom teilnimmt und der schwere Vorwürfe gegen die brasilianische Regierung wegen ihres Umgangs mit den Urvölkern erhebt. Ja, und in Frankreich überlegen derzeit Winzer, wie sie den leckeren Bordeaux-Wein mit weniger Pestiziden herstellen könnten. Und im Verbrauchertipp zeigen wir auf, was Sie tun können, wenn Sparkassen Sparverträge kündigen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung kritisiert das Klimapaket der Bundesregierung. In einer neuen Studie hat es berechnet, dass durch die geplante Form der CO2-Bepreisung Geringverdiener stärker belastet werden als Spitzenverdiener. Die Studie liegt unserem Hauptstadtstudio vor. Aus Berlin berichtet David Zajons.
Der 20. September dieses Jahres. Es war der Tag, an dem sich die Koalition auf ein Klimapaket geeinigt hat. Sie hatte die Nacht durchverhandelt, zumindest körperlich alles gegeben fürs Klima. Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD sprach von einem großen Wurf und CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer betonte die soziale Ausgewogenheit des Klimapakets.
Trotzdem haben wir den Weg aus meiner Sicht richtigerweise so gewählt, dass er sozial verträglich ist, dass er niemanden überfordert.
Dass es mit dem sozialen Ausgleich vielleicht doch nicht so weit her ist, zeigt jetzt eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Sie liegt dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vor. Die Forscher haben sich das Klimapaket vorgenommen und kritisieren, dass es vor allem Haushalte mit niedrigem Einkommen belaste.
Das jetzige Klimapaket ist aus verteilungspolitischer Sicht sozial ungerecht und es erfüllt die Klimaziele nicht.
Urteilt Claudia Kempfert. Die Umweltökonomin hat die DIW-Studie mitverfasst. Sie sagt, der geplante CO2-Preis belaste Haushalte mit niedrigem Einkommen stärker als die mit hohem Einkommen. Gleichzeitig, so ihre Kritik, gebe die Bundesregierung zu wenig Geld an ärmere Haushalte zurück. Das Ergebnis, gemessen am Haushaltseinkommen, kommt das Klimapaket ärmere Haushalte deutlich teurer zu stehen als reichere. Beispiel Pendlerpauschale. Diesen Steuervorteil für Pendler will die Regierung ausbauen. Davon profitierten vor allem Personen mit hohen Einkommen, so Kempfert.
Das bedeutet, dass gerade diejenigen, die eine längere Strecke zur Arbeit fahren, über 21 Kilometer pro Strecke, dann eine Entlastung bekommen. Und das sind in erster Linie mittlere und höhere Einkommensschichten, die diese Strecke überhaupt fahren und meistens auch noch mit einem hochmotorisierten Fahrzeug. Und die werden deutlich überkompensiert.
Wer viel verdient, hat einen hohen Steuersatz. Wenn er den über die Pendlerpauschale senken kann, profitiert er mehr als jemand mit geringem Einkommen in derselben Situation. Bei Geringverdienern, die gar keine Steuern zahlen, ist das besonders deutlich. Ihnen bringt die höhere Pendlerpauschale überhaupt nichts. Diese Schwäche im Klimapaket hat auch die Bundesregierung erkannt und hat nachgebessert. Geringverdiener, die weite Strecken pendeln, sollen rund 5 Cent pro Kilometer bekommen. Für die DIW-Forscher nicht genug. Sie schlagen vor, statt einer Pendlerpauschale solle es für alle Pendler eine Mobilitätsprämie pro Kopf und Kilometer geben. Oder, so DIW-Ökonomin Kempfert, gleich eine Klimaprämie, die an alle Haushalte ausgezahlt werden soll.
Damit wir gerade auch untere und Niedrigeinkommensbezieher stärker entlasten können und sie sogar übervorteilen können und wir hier auch einen sozialen Ausgleich hätten.
Eine Klimaprämie hatte die Bundesregierung zeitweise diskutiert. Am Ende konnte sie sich aber nicht darauf einigen, die Bürger auf diese Weise zu entlasten.
David Zajons mit dem Vorwurf des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das Klimapaket der Bundesregierung sei sozial ungerecht. Mindestens 250 Menschen werden in Brasilien getötet, als dort am 25. Januar dieses Jahres bei Brumadinho der Damm der Minengesellschaft Vale bricht. Erst vor 4 Monaten vor dem Bruch inspirierte der Prüfkonzern TÜV, also die Tochtergesellschaft in Brasilien, den Damm, erklärte ihn für sicher, trotz erkannter Gefahren und nicht behobener Mängel. Deshalb steht der TÜV dort seitdem in der Kritik. Die TÜV-Südmutter in München hält sich bisher bedeckt, aber jetzt erstatten mehrere Betroffene und Organisationen Anzeige gegen den deutschen TÜV-Süd in München und einem seiner Mitarbeiter. Dazu sagte heute Morgen im Deutschlandfunk Susanne Fries vom katholischen Hilfswerk Miserior, eine der anzeigenden Organisationen.
Es ist ja 3 Jahre vor dem Dammbruch in Brumadinho schon mal ein Damm gebrochen, in nur 120 Kilometer entfernt. Also allerspätestens nach diesem Dammbruch hätten alle Alarmzeichen hochgehen müssen, dass diese Art von Dämmen, diese Upstream-Dämme, die in Brasilien noch relativ häufig sind, dass diese Dämme extrem riskant sind. Der Damm in Brumadinho war so ein Damm. Und es war eben, und das zeigt der interne Schriftverkehr ganz, ganz klar, es war schon über ein Jahr vorher bekannt, dass es diese Probleme gibt. Es wurden verschiedene Maßnahmen eingeleitet, die nicht funktioniert haben. Und es hätte sowohl von Vale als auch von TÜV Süd alles getan werden müssen, damit dieser Damm stillgelegt wird.
Und dieses Interview mit Susanne Fries von Miserior können Sie auch nachlesen unter deutschlandfunk.de. Und wir bleiben bei Brasilien, blicken dafür aber nach Rom. Dort ist die Amazonas-Synode fast in der Halbzeit angekommen. Der Schutz des Amazonas vor der Zerstörung durch den Menschen liege in der Verantwortung der gesamten Menschheit. Betonung auf gesamten Menschheit, hieß es in einer am Dienstagabend vom Vatikan verbreiteten Zusammenfassung der Redebeiträge. Vor dieser Sendung hatte ich die Gelegenheit, mit Don Roque Paloschi zu sprechen, Erzbischof von Porto Velho und Präsident des katholischen Indigenen-Missionsrates CIMI. Und ich fragte ihn, was so eine Aussage praktisch bedeutet.
Praktisch bedeutet es, dass wir unseren Lebensstil überdenken müssen, den Konsum, die Verschwendung, dieses Wegwerfen. Wir meinen, die natürlichen Ressourcen seien unerschöpflich. Dabei sind sie endlich und unsere Erde ruft bereits um Hilfe.
Stellen Sie damit nicht die Souveränität der Amazonas-Anrainerstaaten in Frage, also einschließlich die ihrer eigenen, der brasilianischen Regierung?
Über der staatlichen Souveränität steht das Recht auf Leben. Die indigenen Völker leben seit 10.000 bis 12.000 Jahren als Ureinwohner in der Amazonasregion und sie müssen respektiert werden. Und über der staatlichen Souveränität steht auch die Hoffnung, im Namen der Menschheit von Frieden, Gerechtigkeit und Brüderlichkeit für alle zu träumen.
Fakt ist, es gibt ja offenbar unterschiedliche Ansichten über die Art und Weise, wie der Amazonas genutzt werden sollte. Präsident Bolsonaro wurde bei der UN-Generalversammlung in New York von einer jungen Indigenen begleitet, Isane Calapalo, die dort für die Gruppe der indigenen Landwirte sprach, und zwar von einem überholten Entwicklungsmodell für die indigenen Gemeinden. Dieses halte sie in Armut und in Abhängigkeit von staatlicher Sozialhilfe. Wie viel Armut herrscht in diesen geschützten indigenen Gebieten?
Ich sage nichts zu dieser Indigenen, die Präsident Bolsonaro nach New York begleitet hat. Denn dazu haben sich bereits die indigenen Völker geäußert, einschließlich ihrer eigenen Ethnie, die klar Stellung bezogen hat.
Was haben Sie denn gesagt?
Laut dieser Indigenen sind die anderen gegen Entwicklung. Aber die Frage ist doch, um welche Form von Entwicklung geht es? Entwicklung, die die Umwelt zerstört, um dann Reichtum in der Hand von wenigen Reichen zu konzentrieren. Ein indigener Führer sagt jetzt zu dieser Entwicklungsdiskussion: Ich fühle mich angegriffen, denn wir sind nicht arm. Wir haben den Wald, wir haben Fische, wir angeln, wir jagen, wir haben alles, was wir brauchen. Und wir haben nicht die Absicht, Mehrwert anzuhäufen und dadurch unsere natürlichen Ressourcen zu erschöpfen. Und er erwarte Respekt vor seiner Selbstbestimmung und für seine Lebensform.
In den indigenen Gebieten liegen große Reichtümer, also Rohstoffe wie Gold oder Bauxit. Bergbau als solcher geht nicht immer, aber häufig auf Kosten des Naturschutzes. Könnte denn so eine landwirtschaftliche Nutzung, wie diese Gruppe der indigenen Landwirte fordert, einen Kompromiss darstellen zwischen absolutem Naturschutz und der Nutzung des Amazonas?
In Wahrheit herrscht in der Amazonasregion Vielheit. Es leben dort mehr als 300 Ethnien, die denkbar unterschiedlich sind. Dennoch müssen alle Gruppen respektiert werden. Aber rundherum gibt es einen Rechtsrahmen. Es gilt die brasilianische Verfassung. Die indigenen Völker haben in ihren Gebieten das Nutzungsrecht. Eigentümer des Bodens ist der Staat. Aber Brasilien hat auch multilaterale Verträge unterschrieben, darunter die ILO-Konvention 169. Diese schreibt ganz klar vor, Ureinwohner müssen vor jedem Projekt, das in ihre Territorien eingreift, zuerst konsultiert werden. Niemand ist gegen Entwicklung, sondern die Indigenen bitten schlicht darum, die ihnen in der brasilianischen Verfassung von 1988 garantierten Rechte zu respektieren.
Sie haben angedeutet, diese Rechte werden verletzt. Bitte erklären Sie, was wird da verletzt?
Die Rechte der Indigenen werden verletzt, wenn erlaubt wird, in ihre Schutzgebiete einzudringen. Durch die Holzunternehmer, durch die Besetzung durch professionelle Landdiebe, durch das Vordringen von Monokulturen wie die Viehzucht oder den Sojaanbau. Durch Großprojekte der Regierung, wenn diese die indigenen Gemeinschaften weder konsultiert, noch ihnen eine Zukunftsperspektive garantiert. Ihre Rechte werden verletzt, wenn legaler oder illegaler Bergbau zugelassen wird, mit schrecklichen Folgen. So sind zum Beispiel in der Yanomami-Region in Roraima bis zu 90% der Bevölkerung mit Quecksilber kontaminiert. Das sind offizielle Daten. All das zeigt, dass die Rechte nicht respektiert werden. Im Gegenteil, sie werden jedes Mal geschwächt, wenn die Regierung erlaubt, ja, ermuntert, die Rechte der Indigenen zu zerstören.
Wie ist das möglich, dass eine Regierung so etwas Illegales erlaubt?
Weil die derzeitige Regierung ein Projekt vorantreibt, das während der brasilianischen Militärdiktatur von großer Bedeutung war. Die Idee, dass die Indigenen verschwinden werden und sie mit der brasilianischen Gesellschaft zu verschmelzen. Die jetzige Regierung will dieses Projekt vorantreiben, das Verschwinden der Ureinwohner.
Der brasilianische Umweltminister Ricardo Salles wiederum wies bei seinem Deutschlandbesuch darauf hin, dass die Entwaldung der Amazonasregion schon seit 2012 wieder deutlich zugenommen hatte, also deutlich vor dem Amtsantritt von Präsident Bolsonaro. Und Ricardo Salles argumentiert, der wirkliche Ursprung brasilianischer Umweltprobleme sei die Armut. Also man müsse den Amazonas eben nutzen, um ihn zu schützen. Was sagen Sie dazu?
Der Umweltminister nutzt häufig die Losung Nutzen, um zu schützen. Aber wer gibt denn die Souveränität Brasiliens in fremde Hände ab? Das ist doch die Regierung selbst. Drei Beispiele. Erstens der brasilianische Weltraumbahnhof von Alcantara im Bundesstaat Maranhão. Die Regierung plant, einen so beschämenden Vertrag mit den USA abzuschließen, dass dort wahrscheinlich 12.000 Quilombolas ihr Land verlassen müssen, weil die Regierung den Weltraumbahnhof der US-Regierung übertragen will. Zweitens Bergbau. Wer will die indigenen Schutzgebiete für Minen freigeben und lädt dazu die großen multinationalen Konzerne ein? Die brasilianische Regierung. Drittens, wer propagiert den Verkauf von Ländereien im Amazonas an Ausländer? Die Regierung. Also, was ist das für eine Art von Naturschutz? Was wird hier geschützt? Die Konzentration von Reichtum, die illegale Aneignung von sogenanntem unbewohntem leerem Land, das öffentlicher Boden ist. Das ist die Schlüsselfrage. Wie mit dem Traktor wird alles platt gemacht und versucht zu negieren, was an Rechten errungen wurde.
Welches Ergebnis erhoffen Sie sich als Erzbischof der Amazonasregion von der Synode?
Wir erhoffen uns, dass die Synode weder die Armen vergisst, noch ihre Verantwortung, auf unser gemeinsames Haus aufzupassen. Und dass die Leute sich aufmachen und sich katholische Christen nicht nur in der Amazonasregion, sondern überall in der Welt für eine ganzheitliche Ökologie einsetzen. Wir erhoffen uns, dass die Synode den Reichtum dieser Völker der Ureinwohner anerkennt und einen aufrichtigen Dialog mit ihnen sucht.
Die Regierung Bolsonaro wird sehr stark von konservativen evangelikalen Kirchen getragen. Geht es in diesem Konflikt um den Amazonas auch um eine Art Kulturkampf zwischen evangelikaler, also nicht evangelischer, evangelikalen Kirchen und katholischer Kirche um Einflusszonen?
Für mich besteht die Mission der Kirche im Evangelium und der Praxis von Jesus Christus. Wenn es da andere Motive gäbe, dann wäre das für mich Untreue gegenüber dem Kreuz Jesu Christi, den Gekreuzigten von heute in der Welt und auch im Amazonas. Ich meine, daran sollte sich die Kirche orientieren, am Evangelium, am Kreuz Christi, den Gekreuzigten der Welt, und nicht an der Zuneigung und dem Applaus des Präsidenten.
Sollte die Europäische Union den bereits weitgehend ausgehandelten Freihandelsvertrag des Mercosur-Abkommens mit Brasilien und anderen lateinamerikanischen Staaten unterzeichnen?
Ich kenne diesen Vertrag nicht gut. Priorität für mich hätte, so ein Vertrag sollte der Würde und der Hoffnung der Armen dienen. Wenn dieser Vertrag nur dazu dient, unsere natürlichen Ressourcen weiter auszubeuten, um den Konsum der reichen Gesellschaften zu nähren und die Armen weiter verarmen, dann sollten wir ihn überdenken, in dem Sinne, damit er in der südlichen als auch in der nördlichen Hemisphäre für mehr soziale Gerechtigkeit sorgt, bei der Landfrage wie auch für die Armen generell.
Und dieses vorab aufgezeichnete Interview mit dem Amazonas-Erzbischof Roque Paloski finden Sie auch auf deutschlandfunk.de. Frankreich ist das Weinland schlechthin und Bordeaux-Wein steht auf der Beliebtheitsskala ziemlich weit oben. Wein wird bekanntlich aus Trauben gewonnen und die werden vor der Ernte oft ziemlich intensiv mit Pestiziden bearbeitet, denn Mehltau, Grauschimmel, Schwarzfäule, Traubenwickler, die Liste der Schädlinge und Krankheiten, die Weinstöcke befallen können, ist lang. Doch die Verbraucher wollen Wein lieber ohne Pestizide und im Bordelais diskutieren die Winzer jetzt, wie das gehen könnte. David Verdange berichtet.
Teurer Wein aus Saint-Emilion-Pomerol oder dem Médoc, dafür ist das Bordelais weltberühmt. Die Geschichte des Weinbaugebiets reicht bis in die Antike, doch die hohe Qualität vieler Bordeaux-Weine hat Schattenseiten. In keinem anderen Gebiet werden in Frankreich so viele Pflanzenschutzmittel eingesetzt. Valérie Murat aus Bordeaux engagiert sich seit Jahren dagegen, aus persönlichen Gründen. Ihr Vater ist 2012 an Krebs gestorben. 42 Jahre lang war er als Winzer tätig und dabei ständig Pestiziden ausgesetzt, sagt Valérie. Es bin nicht ich, die auf den Zusammenhang zwischen der Krankheit meines Vaters und den Pestiziden hinweist. Es gibt ein medizinisches Gutachten, das 4 Monate nach seiner Krebsdiagnose erstellt worden ist. Das führt die schlechte Gesundheit meines Vaters auf den Umgang mit Natriumarsenid zurück. Natriumarsenid ist seit 2001 verboten. Trotzdem werden auf vielen Weingütern im Bordelais weiter Chemikalien gespritzt. Das sorgt für ein Imageproblem. Viele Winzer aus der Region beklagen ein regelrechtes Bordeaux-Bashing. Und das, obwohl immer mehr Bordeaux biologisch erzeugt werde. Weinbauer Patrick Vasseur, Mitglied der Landwirtschaftskammer, fordert deshalb Geduld. Wir sind in einem Übergang, aber der braucht Zeit, weil man zum Beispiel das Material anpassen muss. Und es geht auch für die Winzer darum, Erfahrung zu sammeln, um nicht große Teile ihrer Ernte zu verlieren. Und dann muss sich auch das Verhalten der Käufer verändern. Aber ich glaube, das passiert auch, gerade hier in Bordeaux. Gleichzeitig verteidigt Vasseur, dass im Bordelais verhältnismäßig viel Chemie an den Weinreben eingesetzt wird, denn das feuchte Klima am Atlantik begünstige den Pilzbefall. Trotzdem wollen die Winzer den Einsatz von Pestiziden bis 2025 halbieren. Für manche gilt aber schon heute keine Chemie. Der Bio-Weinbauer Dominique Teixeira hat eine klare Vorstellung davon, wie sich der Weinanbau im Bordelais verändern sollte. Ein großer Teil sollte zum biologischen Anbau übergehen. Und wenn man doch weiter konventionell anbaut, ist das Mindeste, den Gebrauch der gefährlichsten Stoffe einzuschränken. Ich habe immer das Gefühl, viele schämen sich für die biologische Landwirtschaft, als wäre das eine Sache, die man verstecken muss. Aber nein, das ist die Zukunft. Das sieht auch Valérie Murat so. Seit dem Tod ihres Vaters hat ihr Umweltverein der französischen Weinlobby den Kampf angesagt. Sie lässt Analysen von Bordeaux-Weinen durchführen. Bei einer letzten Stichprobe wiesen alle 15 getesteten Weine Pestizidrückstände auf. Um das zu ändern, fordert Valérie eine bessere Unterstützung der Winzer. Sie wollen ja auch gerne da raus aus diesem alten Weinanbau. Nur dann brauchen sie Hilfe, die technische und finanzielle Unterstützung. Weinbauverbände, Departement, Region und auch der Staat müssen da eine Rolle spielen. Bislang weiß das jeder von sich. Eines haben Valérie Murat und andere Aktivisten in jedem Fall erreicht. Pestizide sind kein Tabuthema mehr. Und immer mehr Winzer im Bordelais beschäftigen sich mit dem biologischen Anbau.
Aus Frankreich David de Verdange.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Prämiensparverträge galten in den 90er Jahren als sichere Anlageform. Jeden Monat etwas auf die hohe Kante legen und gleichzeitig mit vergleichsweise traumhaften Zinssätzen Jahr für Jahr dazu verdienen, das klingt auch heute noch verlockend. Nur heute gibt es fast keine Zinsen mehr für das Sparkonto. Mit dem Verweis auf die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank kündigen immer mehr Banken die Prämiensparverträge. Ein paar Beispiele: Sparkasse Nürnberg, Stadtsparkasse München, Ostsächsische Sparkasse Dresden, Sparkassen in Cuxhaven. Ob und wie man gegen Kündigungsschreiben vorgehen kann, Susanne Lettenbauer im Verbrauchertipp.
Die Kündigungsschreiben an die Bankkunden gleichen sich deutschlandweit. Man sei gezwungen, aufgrund der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank die Prämiensparverträge der Kunden zu kündigen. Dies sei zudem bereits im Mai höchstrichterlich entschieden worden, zugunsten der Bank, begründet der Vorstandsvorsitzende der Stadtsparkasse München, Ralf Fleischer, die Vorgehensweise.
Der BGH hat jetzt entschieden, dass diese Verträge gekündigt werden dürfen. Es handelt sich hierbei um unbefristet geschlossene Verträge.
Tatsächlich heißt es bei der Urteilsbegründung des BGH durch den Vizepräsidenten des Bundesgerichtshofs, Jürgen Ellenberger:
Soweit weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart sind, können der Kunde und bei Vorliegen eines sachgerechten Grundes auch die Sparkasse die gesamte Geschäftsbeziehung oder einzelne Geschäftszweige jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Betroffen sind vor allem Verträge, die vor 15 Jahren und länger geschlossen wurden, also meist in den 90er Jahren und bis 2004. In den allermeisten Fällen wurde bei diesen Verträgen der vereinbarte Höchstprämiensatz von 50% pro Jahr erreicht. Für den BGH der Hauptkündigungsgrund. Für alle danach geschlossenen, unbefristeten Verträge oder auch befristeten Verträge mit einer anderen Prämienstaffelung über nicht 15, sondern 25 oder sogar 99 Jahre gilt das nicht, so der Richter, sondern die Regelung,
dass eine Sparkasse einen Prämiensparvertrag nicht vor Erreichen der höchsten im Vertrag vereinbarten Prämienstufe kündigen darf. Sie ist so lange an den Vertrag gebunden und muss die im Vertrag versprochenen Leistungen erbringen, soweit die Prämienstufen vereinbart worden sind.
Einer Kündigung seines Prämiensparvertrages sollte man auf jeden Fall erst einmal grundsätzlich widersprechen, empfiehlt Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern. Ein Musterbrief steht auf der Webseite der verbraucherzentrale.de zum Download bereit. Das BGH-Urteil gelte nicht für alle Prämienverträge. Bis der Widerspruch geklärt ist, sollte vom Sparkonto kein Geld mehr abgehoben und natürlich auch nicht auf die Alternativangebote der Bank eingegangen werden. Das würde einer Anerkennung der Kündigung gleichkommen, betont Straub.
Wenn sich später herausstellen würde, dass die Kündigung des Prämiensparers wäre unzulässig gewesen, kann man daraus dann nichts mehr ziehen, wenn man dieses Alternativangebot annimmt. Also da können wir derzeit nicht zu raten, das jetzt einfach blind anzunehmen.
Wenn das Kündigungsschreiben im Briefkasten liegt, vor allem einen kühlen Kopf bewahren und am besten die vereinbarten Raten weiterzahlen, rät der Verbraucherschützer.
Ja, letztendlich geht es darum, dass man einfach seinen Willen bekundet, weiterzuzahlen. Wenn die Sparkasse das Geld quasi dann parkt auf einem nicht verzinsten Konto, ist es die eine Sache. Bis zur rechtlichen Klärung ist es jetzt erst einmal zweitrangig, weil wenn es dann ein positives Urteil für die Verbraucher gibt, dann muss es auch rückwirkend quasi wieder nachberechnet werden.
Generell könnten auch Volks- und Raiffeisenbanken sowie private Banken in naher Zukunft mit der Kündigung ähnlicher Bonussparverträge nachziehen. Bis dahin wollen die Verbraucherzentralen in Deutschland mit einer Musterfeststellungsklage die Rechtmäßigkeit der massenhaften Kündigungen gerichtlich klären lassen.
Der Verbrauchertipp von Susanne Lettenbauer. Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen, heißt es gerade. Eilig aus Brüssel. Was dran ist, hören Sie ab 12.10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.